Und jetzt kommt Werbung.
Bonprix wird 40 und das feiern wir mit...
What? 40? Wie kann das denn schon sein? Wie geht es jetzt weiter?
Ganz klar. Wir feiern das und 4 Jahrzehnte immer genau deinen Style. Feiere mit und sichere dir viele tolle Goodies, Rabatte und noch mehr. Jetzt auf bonprix.de und in der Bonprix App.
Und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Das ist aber was für kreative Klientel. Das sind Leute, die sich hinsetzen, sich ein bisschen was überlegt haben vorher.
Guck mal, es gibt so einen Ausdruck, den habe ich auch mal. Koks checkt mich burnunun kılını sikeyim. Das war das Härteste, was ich mal gehört habe.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts Bratwurst und Baklava. Und hiermit begrüße ich ihn, Mr. Worldwide aus Samsun, den kleinen Mann der deutschen Comedy mit dem großen Herz, Özcan Kosa. Wie geht's dir, mein Sonnenscheinchen?
What's up, mother brother? Ich bin ein bisschen irritiert, weil ich habe heute Morgen meine Gesichtsroutine gemacht und so Hyaluronsäure und Niacinamid und jetzt habe ich so Sonnencreme drauf noch und bei der Aufnahme, das glänzt richtig übel, Alter.
Also du hast einen klassischen Gis-Glaze, ist es das, was du sagst? Klassischer Gis-Glaze in deinem Gesicht?
Ja, so kann man sagen, das dein Daily Look, Alter. Weißt du, nachdem du am Bahnhof
mein
warst.
Mein Daily Look. Ja, angeblich ist ja Bukkake Party Gis ist gut fürs Gesicht, habe ich wirklich mal gelesen. Stopp. Es gibt Leute.
Was? Warum?
Wir sind bei einer Minute und man muss am Anfang schon leisten. Die Leute sitzen ja zu Hause und warten, bis du Arschloch erwähnst oder ich Jizz ins Gesicht. Ich habe übrigens lange Zeit gedacht, dass der deutsche Rapper Jizzes, also J-I-Z-Z-U-Z geschrieben wird und habe mich immer gefragt, ob das so ein cooler Streetname ist, wenn du einfach Jizz heißt, weißt du, also so eine Wichse.
Das ist nicht deine.
Ich habe immer gedacht, ja, ich dachte wirklich, der hieß Jizzes. Weil immer alle so, ey, kennst du Jizzes von 187? Und ich so, das ist aber wirklich kein glücklicher Name, so. Also J-I-Z-Z-U-Z ist auch wirklich, da kommst du nicht gut. Jizzes in dein Gesicht, verstehst du? Aber dann muss ich rauskriegen, dass es ja ein Mocking von unserem heiligen Lord und Savior Jesus ist, also Jesus. Und da hat sich dem dann alles erklärt. Das finde ich noch viel weniger geschmackvoll.
Wir nehmen seit 1,5-2 Minuten auf. Du hast einfach Blasphemie sein Vater gemacht. Du hast einen Rapper, der, ich sag's mal so, der richtig harten Rücken hat, Bruder.
Der ist halt
beleidigt.
Ich habe den nicht beleidigt. Ich habe nicht beleidigt.
Bukkake
Warum
geredet?
Hab ich den beleidigt? Ich habe seinen Namen falsch verstanden. Ich bin Fan, Alter. Ich kann Späti komplett durchrappen, verstehst du?
Du bist ein Perverser, der bald totgeschlagen wird und dann in der Hölle landet. Durch diese 2 Minuten, Alter. Einfach so, das ist jetzt die Zusammenfassung.
Aber ich sag mal so, von 187 umgebracht werden wäre schon ganz cool. Also das ist zumindest mal ein Abgang, das ist jetzt nicht wie, keine Ahnung, mit dem Gurt um den Hals im Hotelzimmer gefunden werden, weil man sich asphyxiert hat beim Jizzen. Sondern es ist schon, wenn man von so Rappern umgebracht wird, das würde mir schon theoretisch auch Das würde mir ein bisschen Street Credibility bringen, die aber nicht so viel dann nachher bringt, weil dann bin ich halt
deine
tot.
Deine Videos dann durch die Decke gehen. Scheiße, Alter. Meine Konstruktion hier bricht gerade zusammen. Warte mal.
Das ist
Scheiße. Ich habe hier mein Lichtsetting an.
Sei ehrlich, sprichst alles du von deiner Frisur? Ist es deine Frisur, von der du sprichst?
Meine Frisur ist sowieso am Arsch, Alter.
Meine Konstruktion bricht zusammen.
Meine Konstruktion.
Ich bin letzte Woche noch an Coiffeur Özcan vorbeigekommen. Den gibt's nämlich in Mülheim in Köln, direkt auf dem Weg zum Brainpool Studio.
Zur Kolbstraße.
Ja, richtig geil. Und da ist Coiffeur Özcan. Ich weiß, ist Coiffeur das türkische Friseur oder was ist Coiffeur?
Was heißt ein Friseur auf Französisch, Basti?
Vielleicht Coiffeur, ich weiß es nicht.
Genau.
Aber warum heißt ein türkischer Friseurladen? Warum hat er einen französischen Namen? Ist er frankophil? Mag der Baguettes?
Nee, das heißt ja Coiffeur. Auf Türkisch heißt das auch Coiffeur.
Ja, das war meine Frage. Also heißt es Coiffeur. Das ist das türkische Wort für Friseur.
Es gibt ja voll viele Wörter aus dem Französischen, aus dem Englischen, aus dem Deutschen, die ja in der türkischen Sprache integriert sind.
Das war mir nicht bewusst. Ich weiß nur, dass die Amerikaner viele deutsche Wörter haben. So Kindergarten, Teenage-Angst und solche Sachen.
Ja, und bei uns ist auch so. Schiebedach zum Beispiel. Soll ich mal gucken?
Komm, laber nicht.
Warte, ich schwör's.
Ich glaube, das hast du mir sogar schon mal erzählt. Ohne Scheiß. Schiebedach ist deutsches Wort? Türkisches Wort? Schiebedach.
Ja, das hat damals Fatih Çevikoğlu in seinem Podcast. Guck mal. Französisch, besonders im modernen, urbanen Kontext, über 5800 Wörter im Türkischen. Zum Beispiel Kuaför, Otobüs.
Merci.
Also Bus.
Merci.
Ascenseur, sagen wir Aufzug. Plage, Television. Aus dem Arabischen haben wir sehr viele Wörter. Zum Beispiel Kitab, als der Buch. Dunya, die Welt. Hayat, das Leben. Saman, Zeit. Aus dem Persischen sehr viel. Pazar, Markt, Hafter, Woche. Und aus dem Deutschen Röntgen, Çekmek, also Schalter, Atmak. Sicherung rausspringen.
Was ist Röntgen-Çekmek?
Röntgen-Çekmek, also das Röntgenbild.
Du verarschst mich jetzt, das Röntgen-Çekmek heißt Röntgenbild.
Ja, nee, ein Röntgenbild aufnehmen. Çekmek heißt aufnehmen. Fotoğraf Çekmek heißt ja auch...
Alter, Çekmek klingt wie Kindersprache, wenn man Türkisch verarschen wollte in der Grundschule. Alter, Çekmek.
Röntgen-Çekmek, genau. Çekmek ja heißt geil. Ziehen.
Çekmek.
Und Autobahn zum Beispiel, Krawatt. Also Französisch gilt als eine der Hauptquellen für Lehrwörter im modernen Türkischen. Krass, also ich, es gibt schon sehr viele Wörter.
Warum? Seid ihr da mal einmarschiert oder so?
Da fragst du mich jetzt was. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich kann mal, also ausländische Wörter im Türkischen...
Ich weiß nicht so also viel über die osmanische Geschichte. Ich weiß, dass sie mal vor Wien standen. Aber ob jetzt, ob das Osmanische Reich mal bis Frankreich gegangen ist, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht.
Nein. Das hat nichts damit zu tun.
Jetzt macht er Fact-Check. Spürst du das?
Ich guck, ja,
wenn du
ich
zu Hause bist
mal,
und dich fragst, ey, wie Özcan Kosa seine Fakten, der jetzt gerade das siebenköpfige Team an Fact-Checkern, die immer um ihn herum sitzen im Podcast, die guck arbeiten mal, sich gerade den Arsch ab.
Wusste ich auch nicht, Digga. Pencere, Fenster, kommt auch aus dem Persischen.
Pencere.
Pantolon, auch aus dem Französischen.
Was denn Pantolon?
Pantolon, Hose.
Ah, wie aus Pantolon, wie Pantalones, wie der Spanisch Pantalones. Zapatas, la Pantalones. Pantalones ist Hose auf Spanisch und Zapatas
also
ist Schuhe.
Der Kontakt mit Europa ist halt im 19. Jahrhundert, übernahm man viele Wörter aus dem Französischen.
Das Französische ist ja auch eine wunderschöne Sprache. Mein Opa sprach ja, glaube ich, 8 oder 9 Sprachen und seine Favoriten waren Französisch und Italienisch. Italienisch also, ist auch unglaublich schöne Sprache.
Italienisch, ich mag, Spanisch mag ich sehr, Italienisch ist sehr interessant. Ja,
es gibt kaum was Ätzenderes als Deutsch. Deutsch ist, glaube ich, es gibt ja mal, kennst du diese alten YouTube-Clips von so Typen, die dann irgendwie so, keine Ahnung, Le Pen, The Pen und dann Kugelschreiber. Im Deutschen klingt ja, also da werden dann halt verschiedene Worte in verschiedenen Sprachen gezeigt und im Deutschen ist dann, im Englischen ist es Butterfly oder im Spanischen Mariposa und im Deutschen Schmetterling. Und das stimmt ja, aber im Deutschen klingt halt alles immer, als wenn einer mit einem Panzer vorfahren würde.
Aber ist ja auch immer die Aussprache, klar, wenn du sagst Schmetterling. Oder Schmetterling. Weißt du, wer sagt in Deutschland Schmetterling?
Schmetterling. Ich gucke gerne diese alten Wochenschauen aus der Nazi-Zeit, weißt du, wenn die noch so anders betont haben. Unser deutscher Rennfahrer Rudolf Carvicola war auf dem Nürnburgring siegreich. Und du denkst so, wow, ui.
So, das waren noch gute Zeiten, Alter.
Das waren gute Zeiten, da haben wir noch abgesahnt. Ja, nee, aber es gibt unterschiedliche Gründe. Unter anderem, man denkt immer, haben die Leute privat auch so gesprochen? Nein, haben sie nicht. Und warum im Rundfunk so gesprochen wurde, war, weil, da habe ich mal gelesen, die Sendegeräte und die Aufnahmegeräte in den 20er und 30er Jahren waren ja, guck mal, ich habe jetzt hier ein Mikrofon in der Hand, das eine 1A-Aufnahme macht. So. Das war damals alles viel, viel komplizierter und auch viel schwächer. Das heißt, damit ein gut hörbarer Ton kam, musste man überbetonen. Und deswegen klingen viele Aufnahmen aus der Zeit, klar, natürlich hattest du noch diesen Nazi-Sprech dazu, so, das ist noch super creepy, aber das war in allen Nationen so, also auch wenn du jetzt Französisch oder Englisch oder sonst was, Nachrichtensendungen aus den 20er, 30er Jahren, Radio sowie Fernsehen anschaust, Fernsehen gab's ja Nee, gab's nicht. Es gab dann so diese Wochenkinos, wo du dann so News-Sendungen gucken konntest. Da war die Betonung immer anders, als das heute ist. Und ich meine, das ist die Zeit, in der meine Großeltern aufgewachsen sind. Da hat man im Fernsehen so gesprochen. Unser Rennfahrer Rudolf Caracciola. Ich kann den Namen nicht mehr aussprechen, aber der war der große Rennfahrer der Nazi-Zeit. Und danach, glaube ich.
Okay. Und das Nazis, ziehst du dir dann abends rein und holst dir einen runter, oder was?
Ja, meistens schon.
Du bist so ein Perverser.
Wenn sie ins Ziel reinkommen, das ist mein.
Aber die Sprache ist ja was Organisches, weißt du, das ändert sich ja immer wieder. Also du merkst ja auch,
das ist crazy.
Guck mal, du bist, wie alt bist du jetzt? 41?
41 Jahre alt.
Ja, du bist jetzt 41 zum Beispiel. Und du merkst ja selber, wie hat man vor 20 Jahren gesprochen? Wie spricht man jetzt? Also es sind voll viele Wörter. Guck mal, sogar Deutsche sagen inzwischen Amanakoi oder Amanasiktik.
Und du korrigierst mich immer, wenn ich das vor anderen Leuten sage. Das, Bruder, kannst du nicht sagen hier im Dönerladen. Kannst du nicht Amanakoi sagen? Ich weiß nicht mal, was Amanakoi heißt, aber ich find's lustig zu sagen.
Ich schieb's dir in deine Fotze, heißt das.
Finde ich super. Als Antwort so auf wie Döner 9,50 Euro, aber noch came. Das habe ich, glaube ich, in einem Einspieler gesagt, den wir gedreht haben. Du wurdest weiß in dem Moment, weil ich das zu drei Türken gesagt habe.
Ja, weil wenn du das zum Beispiel, also guck mal, wenn du zu jemandem sagst, Amanakoim, okay, also wenn du das einem Mann sagst, dann meinst du seine Frau.
Oh, das ist schlecht. Verstehst auch wenn die mir nicht also, bekannt ist.
Seine Frau oder seine Mutter, also Amanakoim, das ist ja so dieses Beleidigende, weißt du? Oder deswegen ist es ein sehr, sehr, es wird zwar sehr oft benutzt, auch im Comedy-Kontext, weißt du, ich sag's ja auch ab und zu mal on stage, aber eigentlich ist das ein richtig heftiger Ausdruck.
Und was war nochmal Sick de Lan?
Sick de Lan heißt, ja, so geh dich ficken mäßig. Sick dir.
Sick dir.
Ja, sick heißt ficken.
Wir können doch heute mal das kleine türkische Beleidigungswörterbuch machen. Was gibt's denn noch?
Oh, Digga, dann brauchen wir 2 Jahre. Ich kann dir die härtesten, also die türkische Sprache ist sehr kreativ in der Beleidigung, weil wir gehen in verschiedene Ebenen.
Okay.
Weißt du, ich habe das, glaube ich, mal in einer Show erzählt. Divergentes Denken und konvergentes Denken. Weißt du? Konvergent sind Deutsche, die sagen so, ich will ihn beleidigen, Arschloch, Wichser. Und divergentes Denken, Türken denken sich nicht, wie kann ich ihn beleidigen, sondern wie viele Möglichkeiten gibt es, diesen Menschen zu beleidigen. Weißt du, wir denken dann bei Ausdrücken, Digga, wir gehen auf so verschiedene Metaebenen. Also ich weiß noch, ich war, glaube ich, 10 oder 11 und ich bin mit meinem Vater zu einem Fußballspiel gegangen in Samsun. Und damals war Samsun, weil da gab es ein schlimmes Unglück, da sind sehr viele Spieler von der Mannschaft gestorben und die sind dann komplett runter in die 4., 5. Liga, weißt du? Deswegen hat Samsunspor auch die Farbe schwarz. Früher waren die rot-weiß, denen ihre Vereinsfarben, und seitdem ist das rot-weiß-schwarz. Und wir sind da zu einem Fußballspiel, Basti, Digga, neben mir war ein Typ, der hat den Schiedsrichter, Marok, der hat den so auseinandergenommen, Alter. Mein Vater hat irgendwann mir die Ohren zugehalten, weil der Typ, Digga, der hat die Schallmauer durchbrochen. So eine Kreativität. Das habe ich weiß, dass uns viele Türken zuhören. Aber ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, weil das war schon richtig krass, Digga.
Was hat er
denn
gesagt?
Dir gerne ein paar Sachen sagen.
Ja, sag du auf Türkisch und ich muss raten, was es heißt. Das großdeutsch-türkische Beleidigungsquiz.
Okay, also ich war mal, ist jetzt, sorry Leute, es tut mir leid, wenn ich jetzt die Sachen sage, aber so, ich mach mal die Basics. Okay? Also Amanakoyim hatten wir ja schon, Siktirgit, Arzenasuchim.
Arzenasuchim.
Suchim, genau. Arzenasuchim.
Vielleicht was mit Anal, so, ich schieb's dir in dein Arschloch oder so?
Ja, fast. Das hat mit Anal und noch den anderen Ausgang des Körpers zu tun.
Okay, dein Arschloch ist dein Mund.
fast, ich scheiß dir in deinen Mund, heißt das. Asana Suchi.
Ja. Fällt mir gut, aber ich war nicht so weit weg.
Also Asana Suchi, dann klar. Sorry, Leute, es geht ja hier um Aufklärung. Ja.
Wie du dich schämst, die ganze Zeit.
Anana Sikim.
Aber Anas Sikim und Anas Sikim sind Unterschied. Also, da ist nochmal Anam drin, das heißt, ich scheiß dir ins Gesicht wahrscheinlich, ne?
Nein, aber welches Wort ist noch drin? Sikim? Was kann
Sikim
sein?
Sikim. Ja, ist das nicht Scheißen? Sikim. Also, Anas.
Was war Sik?
Sik, Anas. Sik de Lan. Ich scheiß. Was Sik de Lan heißt doch?
Nee, Anana Sikim heißt, ich fick deine Mutter.
Ah, okay.
Ja.
Sikim ist Mutter?
Nee, Anna. Anne so ist eigentlich Mutter, aber Anana Sikim heißt so, ich fick. Guck mal, über was wir gerade reden.
Wirklich, ist wirklich toll. Was, einfach endlich mal was lernen in diesem Podcast. Am Ende, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag für die Menschen, die
dann, uns zuhören. Also es gibt dann Hurensohn. Jetzt habe ich schon verraten. Scheiße. Hurensohn ist eine Herausforderung für dich.
Okay, viele S-Laute?
Aber es sind so viele U-Laute. So.
Okay.
Und weiches G. Orospuchoju.
Was? Was?
Orospuchoju.
Orospuchoju.
Chuju.
Juju. Genau. Das wäre mir viel zu anstrengend, einen so zu beschimpfen. Weißt du, wenn ich eine halbe Stunde beschäftigt, bis ich richtig ausgesprochen habe, der Typ mal so, was? Und ich so, Urus-Uchuchu. Urus-Uchuchu.
Ja. Und jetzt kannst du das ja noch kombinieren. Amana Kodumon Orospuchuchu. Also.
Ich ficke deine Mutter, du Hurensohn.
Nein, Amana Kodum heißt, dem ich's in die Fotze geschoben habenen Hurensohn. Du Hurensohn einer Person, der ich's in die Fotze geschoben habe.
Das ist aber was für kreative Klientel. Das sind Leute, hinsetzen, sich ein bisschen was überlegt haben vorher.
Guck mal, es gibt so einen Ausdruck, den habe ich auch mal. Koks checkt mich Burnunun Kırını Sikim. Das war das Härteste, was ich mal gehört habe. Ich ficke das Nasenhaar, also von deiner Nase, die Kokain gezogen hat.
Das ist schon wirklich, ich ficke dein Nasenhaar, das Kokain gezogen hat, das ist schon also wirklich ein weiter Weg, bis man überhaupt darauf kommt. Das ist schon gut.
Ja, du musst, ich sag ja so, ey, das ist so, und da bei diesem Fußballspiel, da hat der Typ eine Sache, da habe ich noch nie gehört, mein Vater musste selber lachen. Ananan amanan dilini sikim. Also, ich ficke die Schamlippe deiner Mutter.
Aber, oh mein Gott.
Aber diese Phonetik und diese Aneinanderreihung, das war echt. Also nochmal sorry, Leute, falls ihr euch jetzt denkt, was das jetzt für ein perverser Podcast und voll die Ausdrücke, es dient rein der Aufklärung. Das
ist eine Informationsveranstaltung am Ende. Es geht darum, dass die Leute nach Hause gehen, was gelernt haben. Das ist auch wichtig, Özcan, richtig?
Und jetzt kommt der Hammer. Wir zwei reden jetzt darüber. Und man denkt sich, was sind das für zwei asoziale Schweine? Guck mal, über was die reden. Ich war 20, 21 oder 23, ich weiß nicht mehr genau. Und ich weiß sogar noch ganz genau, wo ich war. In meinem Auto und ich bin diese Straße zum Schloss Solitü, vom Weilimdorf Richtung Schloss Solitü gefahren. Und ich höre Deutschlandfunk. Kultur, Deutschlandfunk, nicht Kultur, Deutschlandfunk nur. Und auf einmal, also ich habe so reingeschaltet und ich höre das hier. Nun, das Wort Puta di Madre heißt, deine Mutter ist eine Hure und kommt von dem, etymologisch gesehen, von dem bla 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 di Mare, ich scheiße ins Meer oder ich ficke deine Mutter. Und dann haben zwei Intellektuelle, Basti, aber auf so High Level, über die Etymologie von Puta di Madre
eigentlich geredet. Eigentlich das, was wir gemacht haben.
Aber mittags um 14.30 Uhr, genau. Und ich habe mir gedacht, guck mal jetzt, wo wir zwei darüber reden, Bei uns denkt man sich voll die Assis, bei denen denkt man sich, wow, was für intelligente Menschen.
Ja, es ist traurig, dass wir, also ich kenne ja jetzt auch Sprichwörter aus dem Kolumbianischen oder dem lateinamerikanischen Spanisch und da geht es oft um Multiplikation. Also du sagst Hijo de puta, Hurensohn, aber dahinter dann noch, ich weiß das richtige Wort gar nicht, Quadrupler oder so oder Tripleter, also dreifacher Hurensohn, vierfacher Hurensohn. Also es wird dann noch multipliziert und du bist nicht nur ein Hurensohn, du bist ein vierfacher Hurensohn. Und das ist, für den Alltagsgebrauch zum Beispiel, wenn man sich irgendwie, ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, wenn man was runterfallen lässt oder so, keine Ahnung, ob das was Kolumbianisches ist oder nur in Lateinamerika oder in allen spanischsprachigen Ländern, sagt sie sowas wie Gonorrhoe. Also Gonorrhea, also Durchfall. Gonorrhoe. Also nee, Gonorrhoe ist eine Geschlechtskrankheit. Das ist,
Achso, Gonorrhoe, so gesehen, stimmt.
Ein Abfall von einer Lümmel. Und ich so, hast du gerade Gonorrhoe gesagt? Und sie so, ja, das sagen wir dazu.
Ja,
also, wie wenn was runterfällt, sagst du Gonorrhoe. Ganz seltsam. Das ist eine ganz eigene Welt der Beleidigung.
Verwechselt mit Diarrhoe. Gonorrhoe.
Diarrhoe, ja, stimmt. Ja, ja, könnte aus dem gleichen Sprachraum. Ja. Also sie sagt Gonorrhoe. Das habe ich nie verstanden am Anfang. Ich habe immer gedacht,
interessant.
Gonorrhoe zum Runtergefallen. Jedes Land hat, glaube ich, seine eigenen. Ihr könnt uns ja mal, wenn ihr aus, keine Ahnung, wenn ihr Albaner seid oder was weiß ich, könnt ihr uns ja mal eure favorite Beleidigungen an info@bastianbielendorfer.de schicken für nächste Woche. Dann können wir nächste Woche ein paar lustige Beleidigungen aus aller Welt vorlesen.
Das ist, also im Griechischen gibt es auch sehr viel. Italiener haben auch sehr krasse Beleidigungen.
Aber es geht eigentlich immer auf die Mom, oder? Es geht komischerweise nie auf den Vater, es geht immer auf die Mom. Es ist immer, ich schicke deine Mutter ist eine Hure. Es ist jetzt nie, dein Vater ist ein Zuhälter oder so. Das würde niemand im Streit sagen.
Das ist auch interessant. Gestern habe ich einen Podcast gehört. Ich glaube, es war Terra X.
Da ging es auch darum bei Terra X.
Nein, es ging nicht darum. Es ging darum, die Geschichte der Ehe. Also, wie es dazu gekommen ist, dass Eheschließungen gemacht worden sind, wie alt das überhaupt ist und aus welchem Grund Ehen geschlossen worden sind.
Ja, und wie lange das erst so ist, dass man als Mensch so aussuchen darf, wen man heiratet. Das ist ja in manchen Teilen der Welt bis heute nicht so.
Ja, auch. Und
viele tausend Jahre lang war es auf gar keinen Fall so.
Klar, das, was denkst du so die älteste, wie lange es schon Ehen gibt? Also, dass man das nachweisen kann.
Boah, also ja, der Begriff Ehe ist ja dann was Christliches, also so dieses irgendwie eine öffentliche Verbindung, also das gab's ja bei den Pharaonen schon. Da hatte ja der Pharao auch seine Frau oder seine Frauen, die mit ihm an einer Seite waren. Das wird schon, weiß ich nicht, viele, viele tausend Jahre so sein. 5000, 10.000 Jahre.
Wir haben irgendwie gemeint, dass das fast, also richtig, 3000 vor Christi, ich glaube bei den Sumerern, irgendwie sowas, in Keilschrift haben die das, dass dann eine Eheschließung und auch Scheidung. Im Falle einer Scheidung, was dann da gemacht wird. Fand ich sehr, sehr interessant, Digga. 6000 Jahre und so wie du sagst, dass dieser Faktor Liebe dazu kam, also dass aus Liebe geheiratet wurde, war eher selten.
Ja, es war ja eine Notwendigkeit, ne? Also im Mittelalter etc., da ging es doch um Stände zu vermählen. Na, also besonders bei der oberen Gesellschaft, da ging es halt darum, du heiratest jetzt die Prinzessin aus diesem Königreich oder aus dieser Grafschaft oder so, damit unsere Familien miteinander verbunden werden. Oft hat man es dann, wie bei den Habsburgern, leider auch viel zu nah gemacht. Du hast ja immer gesagt, du heiratest jetzt die Schwester von meinem Cousin. Und dann waren nach drei Generationen einfach alle komplett im Arsch, weil halt nun mal Inzest nicht sonderlich gut ist bei gar keinem Lebewesen. Und dieser Gedanke, dass Liebe und Ehe in Verbindung stehen, ist, glaube ich, ehrlich gesagt eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Also ich glaube, selbst im 19. Jahrhundert war es noch nicht mal so, dass man seinen Ehemann lieben musste. Also, sondern dass es eben so war, dass man jemanden geheiratet hat. Da ging es ja auch dann in den europäischen Kontext oder amerikanischen um die Ernährerrolle des Mannes, der die Familie ernährt hat. Da gab es ja ein ganz klares Rollenkonstrukt zu der Zeit. Und dass wir das reingebracht haben, dass Liebe ein elementarer Bestandteil oder der Hauptbestandteil, ich meine, du, ich etc., wir heiraten, ich würde ja niemals jemanden heiraten, den ich nicht liebe.
Ja.
Das ist erst eine Erfindung der letzten 100 Jahre. Davor war also eher eine Zweckgemeinschaft.
Interessant fand ich, dass da gesagt wurde, also soweit habe ich es jetzt verstanden, der Auslöser war vielleicht nicht die Liebe, aber dass man an vielen Gräbern dann halt Liebesbekundungen des verstorbenen Partners gefunden hat. Also sowohl, dass die Frau das geschrieben hat, als auch der Mann. Also dass man dann seinen Ehepartner auch wirklich sehr geliebt hat. Aber der Auslöser, also die Vermählung, oder dass man diesen Schritt gegangen ist, das war meistens nicht die Liebe. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, weil du gemeint hast, dass die Leidtragende die Frau ist, weil die sehr oft beleidigt wird, fand ich so krass, dass zum Beispiel in vielen Kulturen, weil das war wirklich so historisch, haben das komplett, also ist sehr hörenswert, aber halt auch viel Zahlen, Daten, Fakten, es oft hieß, wenn zum Beispiel die Frau sich jemand anderen nähert, dann soll sie getötet werden. Doch der Mann, der soll freigelassen werden. Also mit dem sie es gemacht hat.
Ja, das
fand
fair.
Ich so,
das, fair.
Da Digga, ich das ist so krass, Alter.
Fremdgehen also, nur bei Frauen illegal.
Ja. Und krass war halt auch, dass also,
bevor jetzt wieder E-Mails kommen, das war ein Scherz, ne? Also nicht, dass jetzt wieder, man hat ja immer irgendeine Renate, die Ironie nicht verstehen kann, weil ihr eine Hemisphäre fehlt und die dann denkt, so der Bielendorfer. Nein, also wenn dann für alle
ja,
die gleichen
ja klar,
Rechte.
Was du meinst.
Ja,
natürlich,
du wärst mal wieder erstaunt. In der indischen
Kultur. Ja, ich
Kultur
war noch nie im Bielendorfer, deswegen.
Das ist nicht leicht. In der indischen, ich gucke ja dieses Love on the Spectrum, was ich letztes Mal empfohlen habe. Viele haben mir geschrieben, dass sie das jetzt auch mit großer Leidenschaft gucken. Und in der ersten Folge ist ein Autist dabei, der aus der indischen Kultur kommt und seine Eltern sind super niedlich. Die können ihm aber keine Dating-Tipps geben fürs Daten, weil sie sagen, die Mutter wird interviewt, wir haben nie gedatet, sondern bei uns wurde bestimmt. Die Eltern sind so in den 60ern und sind nach Amerika ausgewandert, aber sind ursprünglich aus Indien. Und bei uns wurde halt bestimmt, dass ich meinen Mann heirate. Aber ich habe gelernt, ihn zu lieben. Das sagt sie auch so in der Serie. Und das ist natürlich echt krass. Also das ist ja, klar, das ist eine völlig andere Kultur. Ich weiß nicht, wie es heute in Indien ist. Ich kenne dieses Kastensystem und so, aber vor 50, 60 Jahren hat man auf gar keinen Fall ausgewählt, wen man heiratet.
Es ist oft
und
noch so.
Wie krass das. Aber stell dir mal wirklich vor, jetzt würden deine Eltern reinkommen bei dir und würden sagen, Özcan, hier, das ist die Aisha und die heiratest du jetzt.
Warum
du
jetzt
so
Aisha, du Rassist?
Ja, weil
warum
ich davon ausgegangen bin, dass deine Eltern für dich eine türkischstämmige Frau aussuchen würden und
nee,
keine Bettina.
Ja, die heißen ja alle Aisha für dich.
Ja, es ist einfach
nein, nein, Aisha, Joko, ich hatte dich gerade aufgezogen, Hitler. Als
Aisha. Das war der erste Name, der mir einfiel. Aber Aisha, das ist jetzt die Aisha, die heiratest du jetzt. Und dann würdest du denken, ja, wer ist denn die Aisha? Ja, ist egal, du heiratest sie jetzt. Mit der verbringst du jetzt dein Leben. Viel Glück.
So, auf gar
ja,
keinen Fall.
Das ist ja als Gedanke wirklich kompletter Wahnsinn. Und trotzdem haben wir das Jahrtausende lang so gemacht.
Weißt du, dass also meine Eltern, die haben sich ja auch nicht gekannt, als sie geheiratet haben.
Boah, krass, ey.
Aber mein Vater hatte sie gesehen.
Ja, gut.
Und meine Mutter hatte ihn gesehen. Also die haben sich beide optisch gefallen, aber diese richtige Kennenlerngeschichte, das hatten die nicht.
Ja, aber also denk mal an deine vielen Beziehungen oder ich an meine ganz wenigen, worüber du Spaß hast. Aber denk an alle Situationen in deinem Leben, an denen du Frauen kennengelernt hast, mit denen du am Ende zusammen warst oder auch nicht.
Genau.
Und wie komplex Kennenlernen ist. Und wie viele Beziehungen in den ersten 3 Monaten schon enden, weil man dann irgendwie feststellt, wie, Sekunde mal, du bist Swinger oder wie, du, keine Ahnung. Weißt du, also irgendwas ist ja immer, was irgendwie dann doch nicht passt. Warum die meisten Beziehungen, ich habe letztens gelesen, 75% aller Beziehungen jetzt im mitteleuropäischen Raum enden vor einem Jahr.
Genau.
Also überleben also nicht mal das erste Jahr.
Das kam auch bei dieser, bei diesem Podcast, ich glaube 349.000 Eheschließungen gab es im letzten Jahr und so wie du sagst, viele überleben nicht mal das erste Jahr.
Ja, das sind ja,
wobei
ja,
die
das
Scheidung,
sind ja Ehen. Nee, ich meine jetzt
Ehen, ja,
ganz
genau.
Normal, wenn du jemanden kennenlernst und mit dem zusammen bist und dann sagt man irgendwann, ich liebe dich oder wir sind ein Paar. Es gibt ja immer diesen Moment, wo man sagt, wir sind jetzt hier exklusiv oder was auch immer. Heute sagen Leute ja exklusiv, was ich auch geil finde. Als wird Frauke Ludewig reinkommen und einen Beitrag über dich machen. Wir sind jetzt exklusiv. Aber
wir sind jetzt exklusiv.
Ja, es ist ja wirklich das, was heute gesagt wird, so was so viel heißt wie, ich fick jetzt nicht mehr rum. Das ist die Formulierung von, wir sind exklusiv. Aber ich meine, ab diesem Moment, wo man sagt, wir sind jetzt ein Paar, also wir sagen auch anderen Leuten, wir sind jetzt ein Paar, diese Anfangsphase, da bei 75% der Beziehungen enden im ersten Jahr. Und das ist ja auch nachvollziehbar, weil es ja mega schwer ist, jemanden zu finden, mit dem du übereinpasst. So, niemand passt mit seinem Partner in allem überein. Das ist unmöglich, das ist auch nicht schlimm. Aber stell mal vor, jetzt wie bei deinen Eltern, du hast jemanden nur gesehen. So, du findest ihn attraktiv, optisch, aber es hat ja nichts damit zu tun, wer der Mensch ist. Nur Attraktivität. Und jetzt kommt Werbung. Hey Özcan, ich habe dir das im Podcast ja auch schon mal erzählt. Ich habe Rosazea. Deswegen habe ich immer so krass rote Stellen im Gesicht, als hätte ich vorher schon eine Schelle von meiner Frau kassiert oder mich mit meinem Mops gekloppt.
Ja, Mann, Basti, deine Haut hat mehr Drama als jede türkische Serie, Alter. Also sag's mal so.
Ja, ein bisschen. Aber jetzt mal ernsthaft. Deshalb muss ich gucken, was für Produkte ich benutze. Früher habe ich einfach gar nichts gemacht. Aber dann wird's leider immer krasser. Und deshalb, sag ich dir ehrlich, ich habe jetzt ordentlich bei Flaconi eingekauft.
Ich habe die App auch auf dem Handy und ich sag dir, da gibt's alles. Also mehr als 1000 Marken, über 50.000 Produkte. Bruder, das ist kein Shop, das ist ein Universum.
Ja, wirklich. Ich habe da ziemlich geile Sachen für empfindliche Haut gefunden.
Ja, und nicht nur Skincare. Die haben ja alles. Parfüm, Skincare, Make-up, Haircare. Da kriegst du alles, wirklich alles. Egal, ob du jetzt geschniekelt aussehen willst oder einfach nur wie ein Mensch. Und jetzt, wenn es um mein Aussehen geht, das wissen wir alle, ich habe ein Thema mit meinen Haaren, ja. Und deswegen habe ich auch geguckt.
Wie? Toupees haben die auch?
Ja, du Arsch, Alter. Nein. Aber ich habe jetzt mir so Sachen bestellt, so Hair Growth Replenisher und Hair Serum gegen Haarverlust. Gute Styling-Produkte. Ja, das war schon krass, wie viel es da gab, ja.
Ey, egal was ihr gerade so braucht. Ich sag mal Stichwort Muttertag oder Vatertag. Das ist ja direkt um die Ecke. Ihr bekommt von uns also mit uns und dem Code BB10 10% Rabatt auf eure Bestellung.
Ganz wichtig, BB10 in Großschreibung.
Das Ganze gilt bis zum 31.05.2026.
Und zwar auf flaconi.de, flaconi.at und flaconi.ch. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich denke gerade über deinen Satz nach, den du, also deine Frage nach, die du mir vorhin gestellt hast. Wie viele Beziehungen hattest du bis jetzt?
Und, eine.
Nein, und ich denke einfach drüber nach. Ja, ich hatte viele Beziehungen und ich hatte bei allen sehr viel Zeit, diese Menschen kennenzulernen. Und sie hatten auch sehr viel Zeit, mich kennenzulernen. Und wir sind zusammengekommen und waren ein Jahr, zwei Jahre zusammen und haben uns wieder getrennt.
Genau.
Oder das waren drei Jahre zusammen oder fünf Jahre.
Du, ja. Ja, aber ja, das erste Jahr ist das volatile Jahr so.
Ja, aber früher gab's das halt nicht. Also nö. Es gab halt früher nicht dieses, hey, wir trennen uns, sondern wir kämpfen jetzt. Weißt du, wenn es ein Problem gab, also ich jetzt brauchen wir nicht über harte Probleme reden, Digga. Klar, wenn das so, wenn dich dein Partner, also über Handgreiflichkeit und wenn dich dein Partner beleidigt oder dich runtermacht oder so, klar. Aber ich glaube, heutzutage ist ja schon so, ja, also ich mag nicht, welche Musik er hört. Ich glaube, ich trenne mich jetzt. Ey, der wollte nicht mit auf Coachella gehen. Also nee, das ist nicht mein Mindset. Weißt du so? Also ich glaube,
das hat sich wirklich verändert. Also wir klingen jetzt wie Oma und Opa, aber ich glaube,
nein, aber
das hat diese ganze Tinder-Kultur und so komplett verändert, dass Leute komplett verloren haben, an ihrer Beziehung zu arbeiten, sondern immer zu sagen, da hinterm Horizont, hinter dem Berg, da steht halt noch ein anderer. Was ja auch stimmt.
Genau.
Ja, immer jemand anderes möglich, so.
Was für Horizont, Lala Monaco in Morok hier, an jeder Ecke steht jemand. Achso, du brauchst ja gar nicht. Du brauchst ja nur Tinder anmachen, zack, am selben Tag. Oder wenn du ein bisschen hässlich bist, einen Tag später, sagt eine Frau, ja gut, okay, komm, mit dem treffe ich mich jetzt mal. Weißt du? Und dann, ja. Du hast ja immer eine Option, also du hast immer wieder eine Möglichkeit, Aber dass man an der Beziehung, aber ich glaube, ich weiß es nicht, ob das generell so ist. Vielleicht ist es auch an den Haaren herbeigezogen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, aber man muss auch eine Sache sagen, diese Generation, die ältere Generation jetzt, ich rede nur von meinen Eltern. Alle anderen, ich kann nicht für euch reden, gar nichts. Meine Eltern waren extrem glücklich.
War aber auch eine Lotterie, ne?
Ja, die haben sich auch extrem gelebt. Aber ich weiß auch, dass viele türkische Familien, die ich kenne, dass die sich nicht lieben oder eine gute Beziehung haben. Nur aus kulturellen Gründen sagst du halt, ich trenne mich nicht. Was denken dann die Leute über mich? Das genau. Finde ich wiederum auch schrecklich. Also du musst echt mal überlegen, Digga, du bist in der Ehe und du bist einfach fucking unglücklich. Dein Partner erfüllt dich nicht, du hast keine Gespräche mehr mit ihm, ihr habt gar keine Gemeinsamkeiten, ihr unternehmt nicht zusammen, sie liebt ihr Leben, sie lebt ihr Leben, er lebt sein Leben. Oh, das stelle ich mir auch schrecklich vor. Und dann sitzt man beim Frühstück irgendwie so mit der Gabel, ja, willst du noch was? Nein, 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 ich gehe jetzt raus, okay, ciao, ciao. Boah, das ist doch schrecklich, Alter. Also da ist halt
ja,
auch...
Ja, und das ist absolut, es gibt ja diesen sehr guten Film von Fatih Erkin, Gegen die Wand mit Sibel Kikili und fällt sein Name gerade nicht ein, der ist leider schon verstorben, Birol Ünel. Birol Ünel,
ja. Glaube ich.
Und der geht ja genau darum, da geht es halt um eine junge Türkin, die in so einem Familienverbund ist, die jetzt ihren Cousin oder sowas heiraten soll oder einen entfernteren Verwandten, die aber leben will. Also jetzt Party, sie sagt es selber, Party, Ficken, Feiern, Drogen. Und die heiratet dann fake-mäßig jemanden, den sie durch Zufall kennenlernt, um eine Fake-Beziehung mit dem zu haben, um ein freies Leben haben zu können. Und er ist so ein, dem Alkohol zugewandter Taugenichts. Und da geht's genau, weil das glaube ich ehrlich gesagt wahrscheinlich sogar in einer traditionellen Kultur, die türkische nun mal noch mehr ist als die deutsche, mit etwas traditionelleren Werten, wenn sie so sagen wir mal, traditionell gelebt wird, ist das wirklich ein Fall, mit dem junge Menschen sich auseinandersetzen. Nicht mehr so krass wie zu Zeiten deiner Eltern, aber in dem ganzen Film geht es halt darum, wie diese beiden, die eigentlich miteinander, also sich davor retten, in so eine Zwangsbeziehung gedrückt zu werden.
Ja,
und
man muss
der Film
den,
ist super.
Ja, der Film ist super, man muss aber auch den Wandel der Zeit sehen. Also da reden wir über also die Geschichte, die da erzählt wird, 90er, 2000er Jahre, und das stimmt. Also es gibt immer noch Familien, die bestimmen, wer mit wem heiratet, was ich auch überhaupt nicht cool finde. Aber jetzt zum Beispiel die Familien, die ich kenne, also unser gesamtes Umfeld.
So wie auf
Umfeld.
Der Hochzeit waren, weißt du noch?
Ja,
Tanjeli und...
Semi, ja, aber Bro,
Semi und
alle
Tanjeli, da hattest du das Gefühl, die heiraten aus Liebe, so, die lieben sich
ja,
wirklich.
Ja, aber Bro, also ich sag's jetzt mal so, 99,9% heiraten aus Liebe. Also, wenn man das jetzt so hört, das ist auch in der Türkei, also wenn du das hören würdest, ey, die Eltern haben bestimmt, wen sie heiraten soll, sind alle schon so, was geht bei denen ab, Alter? Also, das ist jetzt auch so vorurteilbehaftet. Es gibt sowas, aber es ist nicht Daily Program. Also es gibt solche Vorfälle, die auch schrecklich sind und ich finde es auch ganz schlimm, wenn man fremdbestimmt ist in seinem Leben. Aber sowas hier, Digga, nee, auf gar keinen Fall. Also bei uns auch, Alter, bei meiner Schwester, ich meine, als meine jüngere Schwester, die hatte einen Freund, weißt du, sie hat ihn mir vorgestellt und hat gemeint so, hey, sollen wir zusammen was essen gehen? Da habe ich denen gesagt, ja gut, was soll ich jetzt hier machen? Ich saß jetzt mit denen da, hab gesagt, ja, lernt euch doch erstmal kennen und wenn ihr euch cool findet, dann ist cool, weißt du? Also lernt euch erstmal kennen. Und so ist es alle jetzt auch, guck mal hier von meinem Schwager, dessen Nichte heiratet jetzt, die haben ja alle diese Kennenlernphasen und, aber früher war das nicht so. Und das ist eine Sache, Basti, das ist ein Phänomen gewesen, was ich glaube, also ist meine Einschätzung, du hast dein Land so hinter dir gelassen, du bist ausgewandert. Das Einzige, was du halt noch so hast, ist deine kleine Familie. Weißt du? Und du lebst in einem Viertel, wo nur andere türkische Familien sind und viele reden über andere. Und der hat, hast du gesehen, ich habe den mit einem Mann gesehen und damals war das so, Digga, 90er Jahre, 80er Jahre, wenn dann eine Türkin einen Freund hatte, das war, oh mein Gott, da haben viele über die gelästert, so. Weißt du?
Boah, das an der Hube. Schule, an der ich war, wo mein Vater das, Lehrer war, da gab es während meiner Schulzeit das, was man den klassischen Begriff Ehrenmord nennt. Also wo eine Familie ihre eigene Tochter umgebracht hat. Das ist wirklich Eko passiert. Hat doch ein Lied die war drüber. Über mir.
Eko hat doch einen Song darüber. Köln-Kalk-Ehrenmord.
Okay.
Ja, ist ein richtig cooler Song. Ich glaube, es beruht auf einer wahren Begebenheit. Hey, Digga, darüber brauchen wir gar nicht reden. Das sind hängen gebliebene Menschen, Alter. Also, so jemand gehört für immer hinter Gitter. Der und auch derjenige, der das dann in Auftrag alle, die musst du wegsperren, ein Leben lang. Also, was ist das bitte für eine Moruk, du nimmst einem Menschen das Leben, weil du dann denkst, dass deine Ehre wieder sauber ist?
Ja, das ist Wahnsinn.
Du ehrenloser Mann, das ist dein Kind, du Bastard, Alter. Was machst du, Alter?
Ja, das ist, weißt du, also, ist unvorstellbar. Also der Gedanke,
Digga,
ist unvorstellbar.
Digga, das geht gar nicht. Das geht gar nicht, Digga.
Aber hat natürlich was damit zu tun, dass man glaubt, dass der andere einem gehört. Also, ist ja schon absurd genug zu glauben, dass das Verhalten deines Kindes deine Ehre beschmutzen kann. Ich bin sowieso kein Freund von diesem Ehrbegriff, weil es meine Ehre. Es ist noch nie irgendwas Gutes in Menschheitsgeschichte über Ehre entschieden worden. So, weißt du, Ehre ist eigentlich immer falsch. Das ist einfach immer albern.
Nee, Ehre ist nicht falsch. Also, warum? Also, was ist denn Ehre? Also, man sollte das ja mal definieren.
Weil Ehre ist aus meiner Sicht ein übertriebener, selbst wahrgenommener Selbstwert. Klar gibt es sowas wie, also die Ehre im Sinne von, dass man sich ehrenhaft verhält, dass man zugibt, wenn man verloren hat oder beispielsweise jetzt Präsidentschaftswahl. Ne? Also als hier John McCain gegen Obama verloren hat, war es halt einfach sehr ehrenhaft, wie der sich verhalten hat. So benutzen wir den Begriff Ehre. Ne? Der hat halt dem Präsidenten gratuliert. Und jetzt beispielsweise die Saftorange, die wir jetzt im Weißen Haus haben, ne, mit dem Sturm des Kapitols, das ist unehrenhaft, wenn man jetzt den Ehrebegriff bezeichnen will. Aber sonst dieses, besonders bei solchen Dingen wie Ehrenmorden und so ist, dieses, du hast meine Ehre beschmutzt oder das Verhalten meiner Tochter hat meine Ehre beschmutzt, das ist halt so ein völlig pervertierter Begriff von Ehre.
Ja.
Also, dass deine Ehre definiert ist über das Verhalten von jemandem, der mit dir verwandt ist. Das ist ja völlig.
Ja, aber man sagt ja auch, also es ist ja auch so, Ehre ist ja halt aber auch, weißt du, ein ehrenhafter Mann, so wie du schon gesagt hast. Also, weißt du, ehrenhaft, also man kann ihm auch vertrauen und das ist ein Mensch, der hat, den tut man anerkennen, weißt du, weil sein Handeln gut ist, aber für mich ist das, also allein nur, dass das Ehrenmord heißt, weißt du, ist so, boah, Digga, diese Wichser, ich schwör's dir, also sowas. Ich habe auch eine Doku gesehen über so einen Ehrenmord, über ein junges Mädchen aus Berlin. Bro, mich hat's innerlich zerrissen. Also mich hat's wirklich innerlich zerrissen.
Ja,
und die wurde irgendwie von ihrem jüngeren Bruder umgebracht. Der Vater hat das in Auftrag gegeben.
Musst du dir mal vorstellen, allein der Gedanke, ne? Dass
allein
Vater
der Gedanke, Bruder.
Seinem eigenen Sohn sagt, bring deine Schwester um. Das ist jetzt, ich, da weiß ich nicht. Da fällt mir auch gar nichts zu ein, was man dazu sagen kann, außer das ist kompletter Wahnsinn. Aber wie weit musst du abdriften oder wie weit musst du in so einer seltsamen Gedankenwelt sein, um überhaupt, weil das ist ja ein familieninternes Ding, wie muss deren Denken sein, damit die überhaupt auf die Idee kommen, sowas? Also
stopp, das ist nicht nur familienintern, das ist ja das Problem. Es geht ja nicht nur um die Familie. Es geht um das Ansehen in der Gesamtheit, in ihrem sozialen Gefüge. Weißt du? Es ist nicht nur Familie. was denken die Nachbarn, was denken die, weißt du?
Das ist wiederum was, was im Deutschen natürlich auch, also Ehrenmord in der Form und Weise, weiß ich nicht, ob ich sowas kenne aus dem deutschen Kontext, aber dieses, was denken die Nachbarn, ist natürlich ein total europäisches Ding auch. Ich hatte in der Nachbarschaft einen, der hat mit Pillen gedealt. Und da waren die Eltern auch komplett, was denken die Nachbarn, was denken die Nachbarn so. Natürlich. Ne? Das war das Allerwichtigste.
Natürlich, das ist doch das, was denken die Menschen über mich. Auf der einen Seite, du bist das, was die Menschen über dich sagen. Verstehst du? Also, du bist, wenn die Leute sagen, du bist cool, dann bist du cool. Wenn die sagen, du bist ein Fisch, dann bist du ein Fisch. Ja, das stimmt. Aber jetzt kommt ja die andere Seite. Wie weit koppelst du deinen Selbstwert anhand der Aussagen von anderen und anhand auch deiner inneren Momente, dass du sagst, ich bin nur etwas oder ich bin nur wertvoll, wenn ich das habe, das mache, so bin oder so angesehen werde. Und diese Menschen, die sowas machen, der Typ hat halt seinen gesamten Selbstwert oder seinen gesamten Kosmos an sowas gebunden und rechtfertigt das damit. Deswegen sage ich, Digga, die gehören für immer weggesperrt. Also, Moruk, meine Kinder, also mir ist egal, was die machen, wie die es machen. Hauptsache, die sind glücklich. Natürlich würde ich mich jetzt nicht freuen, wenn meine Kinder hier mit Drogen dealen würden oder sonst irgendwas. Aber Moruk, mir ist doch egal, wen mein Kind liebt und welchen Weg er geht, weil ich selber weiß, wie das bei mir war, wie schwer ich es hatte, jemanden zu finden, bei dem ich mich wohlfühle, weißt du? Und dass ich das jetzt fremdbestimme oder sonst irgendwas, Digga. Und wenn meine Tochter zehnmal eine Beziehung anfängt und dreimal heiratet und sich trennt oder fünfmal, mir ist das egal. Wenn sie sagt, Papa, ich bin so glücklich, dann sage ich, ja, meine Tochter, ist doch alles super. Wenn mein Sohn, egal was die machen, Digga, das sind ja unsere Kinder.
Aber es liegt daran, dass du ein modernes Mindset hast. So, und deshalb viele Menschen, die entweder aus einem traditionelleren Kontext kommen oder halt vor einer längeren Zeit gelebt haben, halt nicht. Da war Tradition hat eine hohe Bedeutung und natürlich gibt's dann so krasse Auswüchse, über die wir gerade reden. Übrigens, da muss ich eben lachen, als du von Keilschrift sprachst. Wusstest du, dass es ein Beschwerdedokument gibt auf einer Schiefertafel, auf jeden Fall auf einer Tafel eingeschlagen in Keilschrift, wo sich jemand über die Lieferung Steine beschwert? Also so gesehen die erste negative Amazon-Rezension aus Ägypten. Nein. Vor 4000 Jahren.
Aber warte, in Ägypten gab es keine Keilschrift.
Ja, oder es war nicht, ich weiß nicht, ob es Hieroglyphen
waren. Das war in Mesopotamien. Also Keilschrift war so im Raum von Mesopotamien oder so.
Aber das Ding das ist, also das Krasse ist, da
das
hat sich jemand,
also
es ging, das ist sogar, ich weiß nicht mehr, ob es Keilschrift war oder Hieroglyphen oder so, aber da hat sich jemand hingesetzt vor 3 oder 4000 Jahren und hat auf einem Stück Stein halt eine Beschwerde eingeklopft. Und zwar, das muss Stunden gedauert haben, weil die Lieferung an Baumaterialien, irgendwelche Steine oder so, die sie zum Bauen brauchten, scheiße war. Wie sehr musst du also ich meine, weißt du, eine negative Google-Rezension ablassen oder eine negative Amazon-Rezension ist das eine. So, aber dich hinsetzen und einfach voller Hass 5 Stunden lang in so einen Stein reinprügeln, wie sauer du bist, das finde ich richtig geil. Da hat sich einer entschieden, sauer zu sein. Ich meine, das war ja das war lange, lange, lange vor E-Mails, vor TripAdvisor, vor Google, vor Fernsehen, vor Radio, da hatte man nichts anderes. Da hatte man gerade Papyrus und das und dann hat er sich einfach hingesetzt und hat einen Beschwerdebrief in so einen Stein reingeprügelt und das hat man 4000 Jahre später
gefunden. Ich hab's gerade gefunden. die älteste bekannte Beschwerde der Welt, ja. Die war in Keilschrift und das war circa 1750 vor Christi Geburt.
Wow, Alter. Einfach 4000 Jahre alt.
Der heißt Nani und die Beschwerde ging an seinen Händler namens Er Nasser. Und es ging um die gelieferte Kupfer von schlechter Qualität war. Aber hier steht auch in Klammer schlechte Steine Metall. Und er schlecht behandelt würde und sein Diener respektlos behandelt wurde. Du hast mir minderwertige Ware gegeben und mich schlecht behandelt. Die haben sich schon vor 4000 Jahren beschwert und das war ja Mesopotamien dort. In Ton gedrückt.
Aber wie geil, ne? Dass der Typ das einfach, also wie sauer der gewesen sein muss. Ich meine, stell mal vor, da, hast du schon mal eine negative Google-Rezension gemacht?
Oho.
Ich auch. Ich bin der König der negativen Kompetenzen.
Und seitdem es ChatGPT gibt, Moruk, macht es noch viel mehr Spaß.
Am Mann ist das Team. Jedenfalls, aber nee, am Mann ist das Team. Egal, jedenfalls habe ich das auch schon. Aber stell dir mal vor, du müsstest diese Google-Rezension, damit du die schreiben kannst, müsst du erst 42 Kilometer gehen. Das wäre jetzt einfach so vergleichbarer Aufwand, wie so Stein reinprügeln. Wie sauer müsstest du sein, dass du sagen würdest, ey, ich laufe 42 Kilometer und dann hau ich das in den Computer rein. Weil ungefähr das, glaube ich, der Zeitraum, den du brauchst, um das in so einen Stein reinzuhauen. Also Nanni war wirklich, wirklich sauer.
Der war richtig sauer.
Ich finde das aber geil, wenn man sowas liest, weil einem dann klar wird, dass wir Menschen natürlich uns zivilisatorisch verändert haben, wir heute Autos haben, Flugzeuge, sonst was, aber unsere Emotionen, wie wir fühlen, Liebe, Wut etc., sind ja was grundsätzlich Menschliches. Und was dieser Nanni vor 3.500 Jahren gespürt hat, das unterscheidet sich exakt null davon, was ich spüre, wenn ich jetzt, keine Ahnung, in einem Hotel penne und das Bett steinhart, also das Frühstück scheiße schmeckt. So, ja. Also einfach dieses menschliche Gefühl von Wut und der Ausdruck davon, dass das vor 4000 Jahren einfach einer in Stein reingehauen hat, das ist viel menschlicher, finde ich, als andere Hieroglyphen, die man findet, wo man dann irgendwas über Götter drinsteht oder so, man so gar nicht mehr connecten kann, weißt du?
Ja, ich glaube, so viele Sachen waren ja in Auftrag gegeben, also gerade so jetzt eine Bemalung einer Tempelanlage etc., wo jetzt gewisse Hieroglyphen etwas ausdrücken sollten. Manche Hieroglyphen beschreiben ja auch Geschehnisse, Ereignisse. Aber das finde ich schon lustig und du hast es genau auf den Punkt gebracht. Also wie wütend musst du sein, dass du dir jetzt so eine Steintafel nimmst und sagst, guck mal, bei jedem Schlag, also es ist ja eine Keilschrift, vielleicht hat er sich auch mal verschrieben und hat dann wieder eine neue angefangen.
Scheiße.
Und dann musst du ja noch diese Tafel tragen und dort vorbeibringen.
Ja, das kannst du ja nicht hinschicken, gibt ja keine Post. Ja. Musst du ja da hinbringen dann auch noch.
Und dieser Typ muss ja einen Bereich haben, wo er seine Beschwerde und auch die Bestellungen etc. aufbewahrt. Also
Feedback-Bereich. Das ist, ja, einfach, aber es ist halt, ja, das ist, jede Beschwerde wiegt halt 25 Kilo, das ist der Nachteil. Ja.
Dass wenn da neue Kunden kommen, dass er dann sagt, gehen Sie mal in den Bereich, schauen Sie mal, da sind die guten Rezessionen, die können Sie sich gerne mal durchlesen. Daneben ist auch ein Gabelstapler. Oh, da hat jemand
geklopft. Nee, dankeschön. Da kommt der Zimmerservice gerade. Oder die.
Kommt gerade deine sexuelle Fantasie rein.
Ja, aber ist gut.
Room Service.
Nee, der wollte einfach einmal feucht durchwischen bei mir.
Das ist richtig deutsch, Alter. Das ist richtig deutsch, Beschwerdebriefe.
Dankeschön.
Also
Beschwerdebriefe, das auf jeden Fall. Das ist
Beschwerdebriefe ist was richtig Deutsches. Aber ich glaube,
Google-Ein-Sterne-Rezension ist einfach ein deutsches Ding so. Das ist einfach was, wo Leute einfach, die das genießen. Aber wo man muss natürlich auch sagen, aber das bin ich ja selber auch. Ich habe auch schon positive Rezensionen zu Sachen geschrieben. Aber irgendwie ist man trotzdem immer, wenn man was richtig Beschissenes erlebt hat, keine Ahnung, du bist in einem Hotel und wirst an der Rezeption wie Scheiße behandelt oder so. Dann ist dein Impuls, hinzugehen und zu sagen, ja, den zeige ich jetzt und das schreibe ich jetzt ins Internet, ist noch viel größer, als wenn du im Hotel total nett behandelt wirst, dann vergisst du das nämlich direkt wieder und setzt dich eben nicht hin und sagst, boah, das Hotel war der Oberhammer oder was auch immer, keine Ahnung, jede andere Dienstleistung auch. Wir tendieren immer viel mehr dazu, negative Sachen zu bewerten, weil es einfacher ist und weil das Gefühl größer ist, als wenn irgendwas einfach nur gut gelaufen ist.
Weil du dadurch auch viel mehr Aufmerksamkeit bekommst.
Wahrscheinlich auch.
Etwas Negatives zu schreiben, bewirkt immer mehr Aufmerksamkeit als etwas Positives. Seien wir mal ehrlich, wenn du dir ein Produkt kaufen willst, guckst du dir die positiven Bewertungen zuerst an oder die negativen? Also ich klicke zuerst auf die negativen, wenn ich auf Amazon bin.
Ja,
dann denke ich so, da sind 20 Negativbewertungen, was schreiben die denn da? Und dann gucke ich mir das an.
Also Amazon ist ein gutes Beispiel, weil wenn was unter 3.5 Sterne hat, dann bestelle ich es auf gar keinen Fall. Ich gucke erstmal auf die Gesamtbewertung und wenn da unter 3.5 Sterne steht, dann würde ich es nie bestellen. Ob diese Bewertungen fair und reell sind, keine Ahnung. Aber
wie ist es bei Restaurants?
Ja, auch nicht. Also ja, Bewertungen sind unglaublich wichtig geworden, ne? Also wenn ich jetzt in einer fremden Stadt bin und mit meiner Frau da spazieren gehe und wir kommen in einem Restaurant vorbei, dann sage ich mal, lass mal schnell gucken, ob das okay bewertet ist.
Boah, hast du mal eine richtig harte Rezession geschrieben? Also so eine richtig schlimme.
Ja, habe ich. Und die wurde dann sogar von Google angezweifelt. Und also dann hat der Typ sich beschwert. Nee, da hat der Typ sich beschwert und dann wollte Google Nachweise. Habe ich aber schon mal erzählt. Ich war auf einer Hochzeit und die Location war schön, optisch. Aber inhaltlich absolute Vollkatastrophe. Der Typ lief mit einer Taschenlampe über das Gelände und leuchtete Leuten, die da draußen am Rauchen waren, ins Gesicht und fragte, warum sie da sind. Sie sollen ihm den Ausweis zeigen. Und in der Halle, ich weiß, ihr kennt die Story, aber das war wirklich, bis heute lässt mich das nicht los. In der Halle war an der Anlage ein Limiter eingebaut, dass wenn die Musik über 80 Dezibel ging, und 80 Dezibel ist wirklich nicht laut, die Musik ausgeht. Das heißt, du standst auf der Tanzfläche, hast versucht zu tanzen, aber versuch mal zu Zimmerlautstärke zu tanzen. Es kommt mega seltsam. Und immer wenn einer, und dieser Limiter, der hat den Ton im Raum gemessen. Das heißt, dann lief die Musik total leise. Und dann hat man halt versucht, besoffen zu tanzen. Dann machte irgendeiner nur, wuhu! Und das war schon zu laut, dann ging die Musik aus.
Nein.
Also es war wirklich eine Katastrophe.
Okay, das habe ich noch nie gehört.
Und dann
habe
ich die und also wirklich der Veranstalter komplett voll daneben. Habe ich eine Rezension darüber geschrieben, dass das einfach, also der hat dann auch irgendwie die Gabeln durchgezählt und völlig irre so, ne? Und dann habe ich das geschrieben und dann kam halt von Google auch, ja, der würde das bezweifeln und so. Ich war aber schon der 15., der das über die Location geschrieben hat. Und mein Beitrag über diese Location in Brandenburg steht heute noch online, weil ich nachweisen konnte, dass das real ist, was ich dort geschrieben habe. Ich hatte auch keinen Bock, den damit durchgehen zu lassen, nur weil der sich beschwert. Das ist einfach eine absolute Katastrophe, was der da veranstaltet. Und Leute, ich meine, guck mal, für meinen Freund war das in Anführungszeichen der wichtigste Tag in seinem Leben, die Hochzeit, oder war einer der schönsten, sollte einer der schönsten Tage sein. Und der war am Boden zerstört. Weil der hat 100 Leute eingeladen, wollte fett feiern, wollte Spaß haben und es war einfach nicht möglich. Es ging nicht.
Würdest du, zwei Fragen habe ich an dich. Meine erste Frage, wie hast du dich gefühlt, als du es auf Abschicken gedrückt hast?
Keine Ahnung. Wie
war das für dich? Hast du danach so gedrückt, tack, und dann dich so zurückgelehnt und gesagt, jetzt habe ich es ihm gezeigt.
Jetzt wird
sein ganzes Imperium zusammenbrechen. Niemand wird da noch eine Hochzeit buchen, nachdem ich fertig war. Mich interessiert's.
Keine Ahnung.
Was für einen Kartoffelmoment hattest du da?
Ich habe mich ja mit dem Typen an dem Abend auch gefetzt und habe so gedacht, Digga, also irgendwas muss man ja machen, damit Leute, ehrlich gesagt, auf der einen Seite wollte man ihnen natürlich auch einen mitgeben, weil er sich unangenehm verhalten hat. Auf der anderen Seite, das soll jetzt nicht so Savior-mäßig klingen, aber habe ich auch schon gedacht, wenn du sowas schreibst, beschützt du Leute theoretisch davor, da nochmal ihre Hochzeit zu feiern in Zukunft. Weil wenn das 10-mal unter so einer Location steht, hier kann man keine Hochzeit feiern, hier kann man keinen Spaß haben, der Veranstalter zerbombt den ganzen Abend, dann bucht da ja keiner mehr eine Hochzeit. Und das ist ja auch sinnvoll. Also ich finde Bewertungen, sofern sie legit sind und solange sie auf Erfahrungen beruhen, sind sie legitim. Natürlich ist auch immer viel Interpretation dabei, ob mir ein Hotel oder ein Restaurant gefällt. Wir hatten ja vor einem halben Jahr oder zwei Jahren oder so mal den Fall, dass ich in einem sehr guten Restaurant in Köln war und darüber im Podcast negativ gesprochen habe und dann der Koch des des Restaurants mich online bei Spotify beleidigt hat, dass ich ein widerliches Arschloch oder so wäre. Ja, kann ich nicht ändern. Sein Essen schmeckt ja trotzdem nicht. Was soll man da machen? Der Schale, Banane.
Jetzt habe ich aber meine zweite Frage. Fuck, Alter, jetzt habe ich die vergessen.
Der Opi.
Shit.
Stellen Sie doch einfach nächste Woche bei der nächsten Folge von Bratwurst und Baklava.
Alter. Ist schon vorbei, oder was? Okay,
ja,
ciao.
Ist schon wieder vorbei. Die Enjoyment-Zeit ist vorbei. Ihr kleinen Mäuse geht jetzt wieder unter eure Bettdecke in eurem Spider-Man-Schlafanzug. Fasst euch vielleicht noch ein bisschen ans Genital. Denkt an uns dabei. Kauft euch Karten für Bratwurst und Baklava live in Stuttgart, München und Berlin. Mir wird ständig vorgeworfen, ich hätte Hamburg behauptet. Das stimmt nicht, habe ich nicht. Wir haben darüber gesprochen, du warst es. Und dann schreien die Leute der Bielendorfer wieder, alles Halbwahrheit. Ich denke so, du hast gesagt, dass wir nach Hamburg fahren. Stimmt eigentlich, war es einfach nicht. Ich bin unschuldig.
Aber ich bin, ich, Ich habe die Leute inzwischen so programmiert. Nein, ja. Ich habe die Leute inzwischen so programmiert, dass sogar wenn ich einen Fehler mache, dass die sagen, Basti ist schuld.
Und mit diesem Fazit gehen wir aus der heutigen Folge raus, weil das leider die Wahrheit ist. Passt auf euch auf, ihr kleinen Zaubermäuse. Bleibt gesund, Küsschen auf Schnüsschen. Und Bratwurst und Baklava ist raus.